Was bewegt den Markt und wer hat am fleißigsten in die eigene Tasche gewirtschaftet? Unsere Gäste stehen uns auch zu kritischen Fragen Rede und Antwort.
This is Marked Inside. From Inside the Market.
Einen Gast im Studio zu haben, ist schon zum festen Bestandteil des Markt Inside Podcasts geworden. Heute verdoppeln wir, aber beginnen wir mit dem Wesentlichsten. Hallo KM.
Hallo Robert. Nachdem wir das letzte Mal ja eher etwas Lustiges hatten, wollen wir heute uns wieder etwas Seriöserem widmen.
Richtig. Halten wir uns aber nicht länger mit der Begrüßung auf und kommen direkt zum ersten Interview.
Unser Gast hat das Spiel in den letzten Tagen stark geprägt. Er leitet die größte AG am Markt und ist Mitglied im Premium Rendite AG Index. Herzlich willkommen, Janus.
Danke, danke.
Hallo Janus, auch von mir.
Hallo.
Janus, deine nicht nur für die Attila Invest AG hochprofitable Privatübernahme hat den ganzen Markt durcheinander gewirbelt. Wie kamst du auf die Idee, diese Übernahme durchzuführen? War das von langer Hand geplant oder hat sich das eher spontan ergeben?
Also die Idee zu so einer Aktion, die hatte ich schon sehr lange. Allerdings hatte ich das damals, als es mir einfiel und ich darüber nachgedacht habe, hatte ich das ein bisschen anders geplant. Eigentlich wollte ich eine Aktion machen, wo das genau in der anderen Richtung rumläuft, also wo ich mit der AG übernehme, privat den Gewinn mache, anschließend mit dem Gewinn dann quasi allen Aktionären die Aktien zum alten, angemessenen Preis abkaufe und meine AG dann für ein Abel und ein Ei vom Freund, der sich kurz mal anmeldet, dann übernehmen lasse und mit einer neuen AG und ein Monster-Privatdepot neu starte. Das war die ursprüngliche Idee.
Okay.
Aber als dann diese Meldung kam, dass das Privatdepot früher oder später ja irgendwie abgeschafft oder zumindest in seiner Funktion stark eingeschränkt wird, da habe ich mich natürlich gefragt, was soll ich denn mit dem Geld im Privatdepot, wenn ich damit eh nichts mehr machen kann? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, privat brauche ich das Geld ja nicht mehr, dann sollen wenigstens die Aktionäre profitieren und ich mache es von privat, das ganze Geld, schaufel ich in die AG.
Mhm. Jetzt hast du aber ja nicht nur das Geld von der AG in den AG-Markt reingedrückt, sondern auch eigentlich das, was der Bank gehört hat. Also du hattest dann ja nach der Übernahme über 400 Millionen Euro Minus in dem Privatdepot und da wärst du ja aufgrund der Strafzinsen jetzt eher so ja exponentiell weiter ins Minus gewachsen jeden Tag.
Ja.
Und das Geld, das gehört ja eigentlich der Systembank. Also
ja.
Da hatten wir ja schon nochmal gesprochen, wegen, dass wir dann ja irgendwas machen müssen, um deine Schulden, die da ins Unendliche laufen, dann abzustellen. Und da hätten wir ja die AG schließen müssen. Hast du das dann vorher schon so bedacht oder war das eher so eine kleine Überraschung, als du dann gemerkt hast, hups, ich bin jetzt 400 Millionen Euro im Minus und jetzt ist vielleicht der ganze Account bedroht?
Also, dass ich ins Minus gehe, ich meine, das, also den genauen Betrag oder so habe ich jetzt nicht so genau nachgerechnet, sondern ungefähr abgeschätzt. Aber dass es über 100 Millionen werden, das war mir durchaus klar. Und das war auch Absicht. Was mir nicht klar war, ist, dass wenn man privat ins Minus gegangen ist und da auch nicht mehr rauskommen kann, dass das zwangsläufig zur Schließung des Gesamtaccounts führt. Das wusste ich nicht. Also meine Überlegung war eigentlich, man könnte ja eigentlich mit dieser Methode die Bank ausrauben.
Das hast du ja auch sehr effektvoll gemacht.
Weil die Bank ja quasi die Aktionäre auszahlen muss.
Ja.
Und dann versucht sich das Geld von dem entsprechenden Depot wiederzuholen. Und wenn da natürlich nichts mehr ist, ist da auch nichts mehr zu holen.
Ja.
Aber das war mir ja im Prinzip egal. Meine Überlegung war eigentlich, ich raub die Bank aus. Also es hat mich vor allen Dingen interessiert, ob das nicht nur theoretisch geht, sondern auch in der Praxis geht. Weil es hätte ja sein können, dass Radi das schon vorhergesehen hat und irgendwas programmiert hat, dass in dem Moment dann diese Übernahme gar nicht stattfinden kann. Obwohl man mehr als 75% hat. Weil das System schon ausgerechnet hat, das kommt ja, kommt ja ein Minus bei raus und ist dann irgendwie unterbindet. Da also war ich mir nicht ganz sicher.
Es gab schon Übernahmen, wonach ein negativer Bargeldbetrag in der AG stand.
Ja,
das gab es
ja,
schon häufiger. Aber noch nie privat. Da hast du einen Präzedenzfall geschaffen.
Ja, eben. Das mit bei AGs habe ich das ja auch schon miterlebt bei anderen Leuten. Naja, und meine Idee war halt, ich übernehme das, dickes Minus. Dann verkaufe ich alles, was von Tech Future und was ich selber noch privat hatte. Und dann schreibe ich Radi an und sage ihm, ich habe ein dickes Minus, kann nichts mehr machen. Du kannst jetzt entweder mein Privatdepot sperren oder wieder auf Null setzen.
Ja, das sind ja tolle Alternativen gewesen.
Ja.
Ja, aus diesem Schlamassel bist du schließlich dann nur durch eine Rettungsaktion von Wilbur rausgekommen, der mit seinem Privatdepot die erforderliche Deckungssumme zur Verfügung stellte. Das erforderliche Bargeld erlöste Wilbur dann durch Aktienverkäufe seines Privatdepots am Markt, bei dem ihm etliche Mitstreiter unterstützten. Das Bargeld wurde dann von der Börsenaufsicht direkt in dein Privatdepot transferiert, um das Minus zu decken. War dieses Vorgehen gerecht gegenüber den anderen AGs?
Naja, ich meine, also die anderen AGs, die können ja nichts für meine Aktion, die ich als Manager gemacht habe, beziehungsweise für die Aktion, die ich als Privatperson durchgeführt habe. Einige haben Aktien der Attila Invest AG, andere nicht. Aber das konnte ja niemand einkalkulieren oder so. Niemand konnte sich vorher Aktien kaufen in der Erwartung, dass da jetzt plötzlich über Nacht ein dicker Gewinn kommt oder was auch immer. Das ist halt Zufall, wer zu dem Zeitpunkt dann gerade die Aktien hatte, aus welchen Gründen auch immer.
Naja, ich meine eher gerecht im Sinne von, dass diese Aktion jetzt quasi gestartet wurde, also dass die Börsenaufsicht bzw. Wilbur so eine Art Rettungspaket für dich geschnürt haben, auch wenn es jetzt kein Geld aus der Systembank war, sondern dass im Gegenteil halt das Geld der Systembank zurückgegeben werden sollte, aber dass halt die AG jetzt gerettet wurde, durch wen auch immer, also ist ja jetzt nicht durch Börsengeld passiert, sondern durch Wilburs Geld, aber dass das halt überhaupt so passiert ist und dass sie nicht in Liquidation gegangen ist, wie das bei jedem anderen Unternehmen der Fall gewesen wäre, also dass da so eine Art Sonderfall ja auftrat.
Also ich denke mal, Wilbur hat das ja nicht gemacht, um mich zu retten, sondern er hat in einer E-Mail mal geschrieben, dass er solche Aktionen, die spektakulär sind und die auch teilweise irgendwelche Schwachstellen oder so im System aufzeigen und die Möglichkeit bieten, das abzustellen und dadurch wieder eine weitere Verbesserung und Qualitätssteigerung herbeizuführen, dass er solche Aktionen prinzipiell gut findet, wenn jemand kreativ ist und sich was einfallen lässt.
Das also eine Adelung von höchster Stelle sozusagen.
Das hätte er bei jemand anders wahrscheinlich auch gemacht. Wenn er gesagt hätte, das ist eine coole Aktion. Privatdepot, er hat ja auch geschrieben, er weiß auch nicht, was er mit seinem ganzen Geld im Privatdepot machen soll. Und so ist jetzt schon Teil von dem weg.
Ja, und das stimmt natürlich.
Letztendlich ist das ja auch eine Entscheidung von Radi, ob er sagt, okay, das akzeptiere ich. Wenn der eine sagt, er opfert sein Privatdepot, um Minus in einem anderen Privatdepot auszugleichen. Das ist für die Systembank ja erstmal plus minus null, völlig neutral.
Ja.
Und ob das jetzt für die anderen Marktteilnehmer besser ist, wenn meine AG Bestand hat oder wenn sie liquidiert wird und jeder versucht, dann irgendwelche Aktienpakete aus meiner AG günstig zu bekommen, das ist halt die Frage.
Also dann halten wir mal fest, du hast da die Bank geprellt, dann bist du nachher von einem Admin gerettet worden und dann, da werden natürlich schon ein paar kritische Stimmen laut, das ist ja durchaus verständlich. Aber von dir hat man jetzt eigentlich fast gar nichts zu dem Thema gehört. Hast du da irgendwie ein schlechtes Gewissen?
Schlechtes Gewissen? Nein. Es geht um, das ist ein Börsenspiel und an der Börse zählt nur eins, Kohle machen. In der Realität, genau wie hier, gibt es ja eine Börsenaufsicht. In der Realität sind die Regeln wesentlich strenger. Da gibt es auch viel mehr Kontrolle mit Aufsichtsan, BaFin und so weiter. Und hier sind das halt die Admins. Aber Moral oder sowas spielt überhaupt keine Rolle.
Es okay.
Geht nur um die Kohle.
Nee, eine Rolle spielt es nicht, aber hätte ja sein können, dass es trotzdem irgendwie so vorhanden ist.
Nein. Also, ich meine, wie gesagt, es hat mich gereizt, das auszuprobieren, ob das tatsächlich funktioniert. Und wie gesagt, das Geld von privat in die AG.
Ja. Was hättest du jetzt gemacht, wenn deine AG dann wirklich in die Liquidation hätte gehen müssen?
Also ich hatte einen Plan B. Also dass zwangsweise zur Liquidation führen muss, das war mir nicht bewusst. Ich hatte mir überlegt, dass eventuell die Admins sagen, diese Aktion, das ist ein Regelverstoß oder das finden wir nicht gut und wir sperren dich. Basta.
Naja, das waren jetzt ja auch nicht nur 400 Euro, es waren halt 450 Millionen Euro. Da ist das natürlich dann schwer, einem normalen Spieler zu vermitteln, warum jetzt ein einzelner 450 Millionen Euro vom System geschenkt bekommt. Das ist natürlich aus Sachen der Fairness dann schon ein bisschen bedenklich.
Das, wie gesagt, also diese Möglichkeit, dass ich eventuell gesperrt werden könnte wegen dieser Aktion, weil die Admins sich abgesprochen haben und dann gemeinsam beschließen, das ist so nicht in Ordnung, das können wir nicht tolerieren, das war mir klar. Dann hätte ich eine neue AG gegründet. Und da hatte ich mir auch schon überlegt, wie ich die dann spiele.
Okay. Wie hättest du die dann gespielt?
Das sage ich jetzt nicht.
Naja gut, da hat es ja alles in allem ja noch ein gutes Ende gefunden mit der Rettungsaktion von Wilbur.
Ja, und ich glaube, ich meine, das hat den Markt ja insgesamt unheimlich bewegt.
Die ja, das kann man sagen, ja.
Viele haben ein schönes Plus gemacht, wobei, wenn natürlich alle ein Plus machen, relativiert sich das ja untereinander.
Ja gut, die einen haben mehr Plus gemacht, die anderen weniger, halt je nachdem, wie viel Attila man oder wie viel, also wie viel direkt oder indirekt man Attila halt gehalten hat. Aber ja. Na gut, das ist ja legitim, ja.
Und wenn jemand nur Bargeld in seinem Depot hat, der hat halt Pech gehabt in diesem Fall.
Das stimmt. Also es ist ja bei Börsenbewegungen immer so, die haben immer Pech. Wenn es da steigt an der Börse, dann sind die Bargeldleute immer im Nachteil.
Ja, und bei der Übernahme von Aktiencrash, ich meine, da haben ja auch viele profitiert. Da war das natürlich nicht so spektakulär, aber das war auch schon spürbar zumindest.
Ja. Okay, Privatübernahmen sind ja jetzt nicht mehr möglich. War die Aktion aus deiner Sicht denn jetzt eine Art Warnschuss an die Börsenaufsicht, um zu zeigen, welches Missbrauchspotenzial es bei Privatübernahmen gibt, oder war das jetzt einfach noch so ein, so ein Nebeneffekt davon?
Nee, das war auch eine Idee, dass ich mir überlegt habe, ich meine, wenn ich auf diese Idee komme, kann ja jeder andere im Prinzip auch auf die Idee kommen. Mhm. Und es hat mich schon überrascht, dass als das anfing mit, ja, private Pro abschaffen und sowas, dass da außer Protesten und, ich werde übernommen und so, gar nichts kam und keiner was gemacht hat mit, ich verkaufe alle Aktien aus meinem Privatdepot oder ich lasse mich übernehmen. Also praktische Konsequenzen der Spieler oder sowas konnte ich jetzt nicht großartig beobachten. Nur halt wildes Protestieren und das geht doch nicht und was soll ich denn jetzt alles machen, ich armer Hund und so weiter, ne?
Das sind ja schon fast wilburesque Züge da in deiner Regelbeugung.
Naja, und wie gesagt, ich meine, dass nach so einer Aktion das sofort abgestellt wird, dass man privat übernehmen kann, das war mir klar, das war auch beabsichtigt. Weil ich meine, wenn jetzt noch 20 andere Leute das genauso machen,
ja, natürlich,
dann ist das ja völlig witzlos, ich meine. Dann springt der FP ja bei jeden Tag rauf. Und man ist einfach immer nur Zufall, wer jetzt gerade mal wieder 50% oder 150% plus hat oder so.
Der FP-Sprung ist ja auch ein schönes Thema. Da bist du ja mit deiner AG mit Abstand dann der größte Profitator. Das führt natürlich dazu, dass du, dass man jetzt am Markt generell sehr schwierig noch entscheiden kann, wer hat denn jetzt eigentlich noch eine gute und wer hat denn eine schlechte Performance, weil einfach dieser starke FP-Sprung alles verzerrt. Ist das jetzt auch ein Problem für deine AG?
Nein, weil ich meine, diese Verzerrung, dass in jetzt 25 bis 30 Tagen ist die ja wieder raus. Also ich habe gesehen, an dem Tag, wo ich das gemacht habe, war der FP plötzlich deutlich höher als der FP 30 wenn ich jetzt so die Highscore-Listen mir anschaue, okay, beim größten Highscore dauert es noch ein bisschen, bis ich da auf Platz 1 bin. Aber auch beim Wachstums-Highscore habe ich natürlich enorme Wachstumsraten und mache da über 10 Plätze am Tag im Moment gut, solange dieser Schwung noch anhält. Und das sieht man ja auch, wenn man beim AGSX bei der Prognose, wie viele Punkte plus da jetzt rauskommen. Für heute waren das, sind glaube ich, irgendwie über 2000 oder so angekündigt. Das ist natürlich auch weit mehr als üblich. Aber innerhalb von 30 Tagen ist das ja wieder raus.
Wobei das da, glaube ich, keine, der Trend meinst du da ja, hinten mit dieser Prognose, das ist, glaube ich, nicht für einen Tag, sondern das ist irgendwie, das errechnet sich irgendwie aus den letzten 7 Tagen. Das ist nur so ein Trend. Wie hat sich das in den letzten 7 Tagen verändert? Es geht davon jetzt nicht unbedingt aus, dass jetzt am Tag 2000 Punkte steigt.
Okay, das mag sein.
Ja. Okay, ja, als größter AG wird es auch nicht leicht, da im Markt investiert zu sein. Was sind denn die Kernpunkte deiner Strategie? Wie willst du auch weiterhin mit deiner AG erfolgreich bleiben?
Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich jetzt nicht so viel mit den starken Wachstumsaktien zu tun, sondern ich investiere hauptsächlich orientiert am FP. Und wenn eine AG, die ich für gut halte, wenn die jetzt 0,5% unter FP zu kaufen ist und ich habe Bargeld, kaufe ich.
Ja, Ja gut, aber bei deiner AG-Größe ist es doch wahrscheinlich relativ schwierig oder wird es sehr schwierig sein, ausreichend Investitionsmöglichkeiten unter FP zu kriegen. Oder wartest du dann einfach beliebig lange und hältst dann so lange Bargeld oder Anleihen?
Naja, kommt drauf an. Ich meine, also wenn ich viel Bargeld habe und eine attraktive Anleihezins war, dann habe ich auch bis zu 80 Millionen in Anleihen gepackt.
Nee, aber ich meine, es sind ja eher weniger AGs jetzt unter FP zu kriegen. Also gut, jetzt nach dem gewaltigen Sprung konnte es schon vorkommen, dass es AGs gab, die automatisch praktisch kurzzeitig unterbewertet waren, weil halt die Käufer oder die Verkäufer noch nicht realisiert hatten, dass der FP so gestiegen war und die alten Orders
noch stiegen. Knapp 2 Stunden vielleicht nach der Übernahme,
ja. Ja, genau.
Da gab es Sachen locker 10-20% unter FP.
Ja. Naja gut, aber das ist dann Effizienz des Marktes, war dann schnell weg, dann haben sich die ersten dann gegriffen und dann war das schon weg. Nee, aber ich meine jetzt generell, also es ist ja eher selten, dass die AGs wirklich unter FP zu haben sind. Und wenn man sie dann doch eine Gelegenheit findet, dann sind die AGs entweder irgendwie mit Flöhen behaftet oder ist halt nur ein paar hunderttausend oder vielleicht mal eine Million zu investieren und dann ist das auch schon weggeräumt.
Das stimmt, ja. Also ich habe ja bei einigen auch große Beteiligungen, die ich auch gar nicht schnell komplett abbauen kann oder so, selbst wenn ich wollte, weil so viel Nachfrage wäre ja gar nicht da.
Ja.
Eine Zeit lang lief das zum Beispiel ganz gut mit den neuen AGs. Da hatte ich teilweise dann immer bis zu 10 Stück am Tag, die in Liquidation gegangen sind. Und da habe ich dann immer so 0,5% Gewinn gemacht oder so bei der Auflösung.
Mhm. Okay.
Das sind aber natürlich im Prinzip relativ zu meiner Größe alles nur Kleckerbeträge. Aber in der Summe macht sich das dann irgendwo auch bemerkbar. Und wenn ich ein FP-Wachstum von 0,3% am Tag habe, ist das schon ganz gut eigentlich, finde ich.
Hast du also als Strategie eher den Fokus darauf, unter FP einzukaufen oder legst du auch starken Wert auf das Verkaufen?
Also erstmal günstig einkaufen. Hm? Und dann, es gibt ja manchmal immer so AGs, die mal so ein paar Tage so irgendwie in Mode sind oder so, weil da jemand aktiv ist, sei es im Chat oder auch bestimmte Aktien kauft und sowas und man oder macht gerade Gewinne mit Indexzertifikaten oder so. Und wenn dann eine Aktie deutlich steigt, noch weit über FP gekauft werden soll, dann gebe ich auch gerne ein paar Stücke ab.
Okay. Generell, was mich auch nochmal interessieren würde, du warst ja lange Zeit mit Shared Future so verzahnt, weil ihr irgendwie beide zufällig mehr oder weniger gleichzeitig die Kapitalerhöhung gefahren habt und euch gegenseitig gekauft habt. Das ist ja inzwischen relativ weit abgebaut, aber generell, wie siehst du denn so die Verzahnung von den ganzen großen AGs miteinander?
Naja, ich meine, also ohne Verzahnung geht das praktisch ja gar nicht. Also wenn jetzt die 10 größten AGs sagen würden, jede würde für sich sagen, ich kaufe keine Aktie von den 9 anderen, dann wird es aber schwierig, das Geld unterzubringen. Dann wären ja alle restlichen Aktien total überbewertet wahrscheinlich.
Hm. Aber führt das nicht ein bisschen dazu, dass irgendwie die Großen irgendwie alle relativ gleichwertig sind?
Ja, das ist in gewisser Weise eine Art Gleichmacherei. Wenn wir untereinander alle, was weiß ich, Beteiligungen von 5-15% haben und einer macht mal ein gutes Ergebnis oder macht mal eine zu teure Übernahme, merkt man das mit einem gewissen Abschlag bei den anderen auch sofort.
Und bist du dann auch gewillt, bei Kapitalerhöhungen von kleineren AGs dann stark zuzugreifen, um einfach mehr Aktien auf den Markt zu bringen?
Wenn die nah am FP ist, mache ich eine Buy-Order. Aber irgendwelche KEs, so 10-20% über FP, kaufe ich nicht.
Hm. Wenn jetzt die AG aber, sagen wir mal, 40% im Monat wächst, kann man sich ja trotzdem überlegen, oder? Oder wo sind denn deine Kenngrößen, nach denen du dann so eine Investition dann festlegst?
Also, das ist normalerweise nicht meine Anlagestrategie. Wenn das jetzt eine bestimmte AG ist, mit der ich schon öfter Geschäfte gemacht habe oder mit dem ich öfter chatte oder sowas, dann würde ich das vielleicht machen, weil wir uns dann halt ein bisschen kennen oder so.
Also so eine Art Freundschaftsdienst. Ich mach dich groß.
Ja, und da ist dann ja auch eine gewisse Art von Vertrauen mit drin oder sowas, ne? Weil wenn man mit dem besonders im Teamspeak schon geredet hat und eine Vorstellung hat, der macht das eigentlich ganz ordentlich. Er sagt, er erzählt das so, wie er das macht und die Ergebnisse sind auch entsprechend, dann ja. Aber wenn nur weil er jetzt in der AG ist, die jetzt 30% oder 40% Monatswachstum hat und macht dann eher eine teure KE, dass ich da nun mich auch noch mit reinquetschen muss oder versuchen muss, noch andere zu überbieten, nee, sowas mache ich nicht.
Hm.
Okay.
Inwieweit war denn jetzt diese Aktion, also um darauf nochmal zurückzukommen, inwieweit war die auch mit dem Index, in dem du bist, abgesprochen? Also war das so eine Art indexinterne Verschwörung, die du dann durchgeführt hast, also vorher angekündigt und geplant hast und dann durchgeführt hast mit denen zusammen? Oder war das eine komplette Einzelaktion der Attila Invest AG?
Nein, das war im Prinzip eine Einzelaktion. Also ich hatte in dem Index geschrieben, dass sie alle mal Attila-Aktien halten sollen, weil die demnächst steigen werden. Mhm. Und im allgemeinen Chat und auch im Teamspeak habe ich einigen Leuten gesagt, die sollen ihre Aktien halten, weil mein FP demnächst bestimmt über 15 Euro steigt.
Okay.
Da war ich ja noch bei 13 Euro irgendwas oder so. Mhm. Wenn ich jetzt was von 20 Euro erzählt hätte, hätten die alle gesagt, spinnst ja, so ein Schwachsinn.
Dann wären sie wahrscheinlich direkt zu Radi gerannt. Das kann irgendwas nicht stimmen, der plant was ganz Schlimmes.
Nein, das hätte ja keiner geglaubt, ich meine.
Naja.
Ich meine, 15 bis Jahresende, das war durchaus machbar.
Ja, ist ja auch ein bisschen mehr geworden.
Ich hatte ungefähr so kalkuliert, ja, so, also über 20 bis 24 sollte dabei rauskommen oder sowas. Hm. Sodass ich, wenn es klappt, dass ich Nummer 1 nach Größe bin, vor Solid Profit. Und im zweiten Schritt fiel mir dann ein, der hat ja ganz viel von mir. Der macht denn ja auch Gewinn. Und das könnte ja sein, dass ich dann doch nicht vor ihm lande.
Der hat ja noch gerade so gelangt. 100 Millionen, glaube ich, etwa, grob bist du drüber.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch nur vorübergehend, weil wenn andere von den Großen stärker wachsen, werde ich eingeholt. Wenn ich eine Übernahme mache und eigene Aktien dabei vernichte, setze ich mich ja selber zurück. Und wenn einer von den Großen den KE macht, kann er mich auch überholen.
Ja, klar. Ja. Aber ich finde es ja mal gut, dass überhaupt jemand da oben mitmacht. Es war ja lange Zeit ziemlich langweilig, weil irgendwie, egal wie schlecht ich gespielt habe, mein Abstand wird immer nur größer, also was jetzt gerade diese AG-Größe anging, jetzt nicht unbedingt von den Wachstumswerten. Deswegen finde ich es mal ganz gut, dass ich nicht mehr da oben an der Spitze stehe.
Naja, aber das liegt ja auch daran, dass einige, die gut gespielt haben, irgendwann mal aufgehört haben. Wenn wir jetzt alle AGs, die sich seit Beginn angemeldet haben und von denen, die aufgehört haben, die 100 Besten nehmen, dann wären einige von denen bestimmt unter den ersten 50 jetzt immer noch von der Größe her.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Allein schon wegen der Zeit. Ja. Wenn du seit irgendwie 2010 dabei bist, dann musst du dich schon ziemlich blöd anstellen, dass du jetzt nicht irgendwie über 100 Millionen bist.
Genau.
Ja. Gut. Ich glaube, wir sind eigentlich mit den ganzen Fragen, die wir so hatten, auch durch. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du dem Markt mitteilen willst, was du der Hörerschaft von Markt Insight sagen willst, deinen Aktionären grüßen, du kannst auch deine Mutter grüßen, wenn du willst.
Ja, also meinen Aktionären würde ich sagen, ihr könnt mit meiner Aktie daytraden, ich habe ja keine mehr, ihr seid alle unter euch.
Bei dir steht jetzt ja, wirklich die Null privat,
alles
oder?
Auf Null. Kein Geld, keine Wertpapiere. Okay. Die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt noch wieder Geld ins Privatdepot bekommen könnte, wäre durch das Voten. Wenn ich damit 1.000 Euro anfange...
Das hört ja bald auf, dann geht nur noch Dividende.
Dividende geht ja nicht, wenn man keine Aktien hat. Und das Voten habe ich schon vor Wochen aufs AG umgestellt.
Okay, du könntest aber jetzt hier noch was erwoten und dir dann ein paar Aktien von dir holen. Dann kannst du auch in der Zukunft.
Und,
sehr löblich.
Ein plane Vorreiter. Ich natürlich jetzt die nächste Aktion, das ist ja wohl klar.
Oh, da sind wir ja gespannt.
Okay.
Aber was Konkretes habe ich noch nicht, also. Aber ich werde mir was einfallen lassen.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du auch wieder gerne bei uns im Podcast vorbeischauen, dann grillen wir dich wieder.
Okay.
Ja, dann bedanken wir uns für das erhellende Gespräch und wünschen dir noch viel Erfolg mit deiner AG.
Danke auch.
Tschüss, Janus.
Tschüss.
Zurück auf Platz 1. Lange war der Premium-Rendite-AG-Index im Index-High-Score nur im Mittelfeld oder unter ferner Liefen zu finden. Die Auswirkungen der spektakulären Tech-Future-Privatübernahme durch Janus HJ katapultierte den Index aus seiner gewohnten Umgebung in die Spitzengruppe zurück. Beobachter sind sich jedoch einig, dass diese Entwicklung nicht nachhaltig sei und der Index schon bald wieder ins Hintertreffen gegenüber den anderen Indizes geraten werde.
Enthüllung. Aus dem Schatten der bisherigen Topless AG trat am Sonntag ein alter Bekannter des Börsenparketts, Shooter mit seiner Aktien Zoo AG. Es bleibt fraglich, ob Shooter seiner AG damit keinen Bärendienst erwiesen hat. Immerhin wurde er damals aufgrund von schweren Verstößen gegen die Handelsregeln von der Börsenaufsicht gesperrt. Ein schlechtes Omen für diese neue alte AG oder wird nun der Bulle geritten?
neuer Tutor. Die Börsenaufsicht setzt bei der Neubesetzung der Planstellen für Tutoren nun anscheinend vermehrt auf Qualität. Mit dem sympathischen Hanseaten J.R. Ewing wurde der renommierte Kolumnist von Newcomer Insight für diese verantwortungsvolle Aufgabe neu verpflichtet. Diese Nachricht wurde auch von der Community entsprechend wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Zen setzt auf Zertifikate. Die Aktiengesellschaft Zen verkündet den Umschwung weg von Anleihen zu Zertifikaten. Man wisse, was man tue, versicherte der Vorstandsvorsitzende Peanut Butter. Alle Share- und Stakeholder würden von dieser Strategie profitieren. Der Markt gibt sich zwiegespalten. Kritiker monieren diesen Plan als zu riskant. Im Gegensatz dazu kündigten Befürworter an, weitere Anteile der AG erwerben zu wollen. Ein Novum in der Geschichte des Markt Insight Podcasts. Wir haben einen zweiten Gast. Wie auch unser erster Gesprächspartner führt er eine große AG und ist alteingesessen. Mehr noch, er ist einer der Gründer des AG-Spiels. Herzlich willkommen an den Vorstandsvorsitzenden der Top AG. Hallo Wilbur.
Hallo Solid. Hallo Robert.
Hallo Wilbur, auch von mir. Ja, unsere erste Frage beginnt mit etwas Grundsätzlichem, nämlich wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Radi und dir und wie entstand das AG-Spiel?
Also die Zusammenarbeit kam im Prinzip durch das Bankmanager-Game, in das ich mal irgendwann reingerutscht bin, das ich ziemlich langweilig fand. Aber wir haben uns da im Chat öfters mal unterhalten, so nach dem Motto, naja, wo können wir das verbessern? Und dann hat er mich mal irgendwann gefragt, ob ich nicht andere Spielideen hätte, weil er war eigentlich auf der Suche nach schönen Ideen.
Mhm, okay. Du hast ja da mit Radi sehr eng zusammengearbeitet. Welche Teile von der Spiellogik, die wir jetzt heute noch im Spiel beobachten können, sind denn dann aus dieser Zeit entstanden, also auf deinem Mist gewachsen?
Also die Spiellogik, also sprich das reine Handeln, Angebot und Nachfrage führen zum Preis. Das war eines der Spielideen, die ja von Anfang an drin waren. Hat nicht immer von der Preisberechnung nicht immer am Anfang noch nicht immer hingehauen und so, aber wir haben also immer versucht, das so zu machen, wie es an der echten Börse passiert. Und zwar nicht an den, die man heute so kennt. Die Computerbörsen machen das ja eigentlich nicht mehr so richtig, sondern eigentlich nur noch die langweiligen Tagesbörsen, wo man einmal oder zweimal am Tag ein Kurs festgestellt wird, denn die machen das ja eigentlich noch so richtig. Die sammeln Angebot und Nachfrage und versuchen, den bestmöglichen Preis herauszufinden. Die Einschränkung, die der Radi hatte, war, ich will nicht wieder irgend so ein langweiliges Wirtschaftsspiel, wo der Aktienhandel nebenher ist, sondern er hat gesagt, wenn wir ein Aktienspiel machen, dann muss es eins sein, wo nur Aktien gehandelt werden. Und da war meine ziemlich bekloppte Idee, dass man halt, dass eigentlich jeder nur mit sich selber, also alles wird nur untereinander gehandelt und so richtig geglaubt, dass das funktionieren kann, hat keiner.
Also du hast da hauptsächlich dann auch mit dem Orderbuch und Kursfindung zu tun gehabt und diese Idee, dass dann quasi die Aktien nicht durch irgendwelche wie Rohstoffe oder sonstigen Werte irgendwie nochmal hinterlegt sind, sondern dass eigentlich nur alle immer nur mit den Aktien selbst handeln, oder?
Also alle Firmen sind irgendwie nur ein Hedgefonds und handeln sich nur untereinander und die Dynamik hätte man sich wirklich am Anfang nicht vorstellen können. Das ist doch relativ spannende Handel und relativ spannende Situationen dabei gibt. Siehe letzte Woche mit Attila. Das war
ich habe noch eine Frage zum Anfang. Da gab es ja so eine Phase, die war quasi vor dem offiziellen Start oder ihr habt ja nochmal ein Reset gemacht. Was waren denn da diese Erfahrungen in diesen, ich weiß nicht, ich glaube, das war eins oder zwei Monate lang. Gab es in dieser Phase irgendwelche bestimmten Ereignisse, die dazu geführt haben, dass das Spiel quasi nochmal gestartet werden musste?
Ja gut, es war ein furchtbares Geschummle und Betrügerei ohne Ende, also Multi-Accounts konnte man wirklich nicht mal in einer Hand abzählen von jedem. waren also eher 50, 60 oder so. Es gab keinerlei Beschränkungen im Handel. Das heißt, es kamen AGs auf den Markt, haben eine einzige Aktie gekauft mit 1 Million. Es gab damals noch keinen 700.000 in Anleihen oder so, sondern es war einfach, jeder hatte 1 Million, und dann kam eine Firma auf den Markt, hat für 1 Million irgendeine andere Aktie gekauft und war nie wieder gesehen, ja. Und der andere hat mit dieser, der die eine Aktie verkauft hat, hat halt 1 Million mehr auf dem Konto gehabt. Dass das komischerweise immer derselbe war. Naja.
Wo kamen denn da überhaupt die Spieler her? Habt ihr die alle aus dem Bankenmanager-Game gezogen? Nee,
am Anfang kamen sehr viele Spieler aus echten Börsenspielen.
Ach so.
Da sind wir halt in die Chats von Börsenspielen gegangen und haben mal gefragt, und das fanden die dann ganz lustig, ja, mal so richtig ohne echtes Geld und ohne echte Werte hinten dran, aber meistens waren sie ziemlich schnell wieder weg, wie der kann mir, wo sind dann die Gewinne der Firma, und das ist ja alles nur die waren alle relativ schnell unzufrieden mit dem Spiel. Das heißt, der Hype am Anfang, innerhalb von ein paar Tagen hatten wir ein paar hundert Spieler, und wobei, wie gesagt, waren halt sehr viele doppelt und dreifach drin. Und nach den 2 Monaten waren es dann nur noch 20 oder so. Das war dann, ging dann ziemlich stark zurück. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, wir machen ein bisschen strengere Regeln und fangen nochmal von vorne an. Weil im Prinzip haben wir zwar hinterher die Regeln immer noch mal wieder verschärft und haben obere und untere Grenzen eingeführt und haben...
Also so 20%-Regel meinst du jetzt?
Sowas wie die 20%-Regel oder auch, dass die Leute nicht mehr mit allem Geld anfangen dürfen zu spekulieren und ähnliches. Mhm. Also die Sachen sind nicht alle dann zum zweiten Start gekommen, die sind teilweise auch später noch dazu gekommen. Mhm. Aber dieses ganz große Betrügen, dass man halt im Prinzip irgendeinen Preis für eine Aktie bieten konnte, ja, das ist halt durch diese 20%-Regel relativ schnell aus dem Markt weg gewesen. Und dann hat es den meisten Leuten, die da nur rumbetrügen wollten, und ja, ich meine, hat ja keinen Wert, ein reines Betrügerspiel, ja, die hatten dann keine Lust mehr, und dann waren die halt auch schnell wieder weg. Ja, es gibt ja nichts zu gewinnen in so einem Spiel, also wen juckt's, ne?
Ja, tja, ja, klar. Okay, eben hattest du schon mal auf die Aktion mit Attila hingedeutet, und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt ein bisschen auch über die Aktion. Ja. Im Chat hast du die Privatübernahme von Attila damals im Wortsinn als zu genial, um bestraft zu werden, beschrieben. Inwiefern war das genial, und warum sollte Genialität vor Strafe schützen?
Tja, also ich bin ein Spieler, der Regeln in einem Spiel möglichst weit auskostet. Mhm. Ich lote sie gerne aus. Ich suche grundsätzlich nach Lücken in den Spielregeln, die ich zu meinem Vorteil auskosten kann, und da ist natürlich ich stoße natürlich deswegen öfters auch mal auf Unverständnis bei den Mitspielern. Ich bin auch schon nicht aus nur einem Spiel herausgeflogen wegen meiner etwas unkonventionellen Art zu spielen. Meine Frau sagt immer, spielt überhaupt noch einer mit dir? Ja, es ist also nicht nur so, dass ich das bei Online-Spielen mache. Ich mache das auch bei normalen Gesellschaftsspielen. Ich schaue schon, dass ich irgendwo immer auf der Gewinnerseite bin bei irgendeinem Deal. Und das ist natürlich, kommt nicht immer gut an. Aber für mich ist das im Prinzip der Sinn eines Spiels, im Gegensatz zum Leben, wo man das ja nicht darf. Das sind die Freiheiten, die mir das Spiel im Prinzip ermöglichen, dass ich sowas mehr oder weniger ungestraft, also schlimmstenfalls fliege ich halt raus. Das ist nicht so dramatisch, ja. Dann spiele ich halt ein anderes Spiel. Aber für mich ist das halt schon ein wesentlicher Bestandteil des Spielens.
Aber dann umso überraschender, dass du jetzt dann so einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht hast und für Attilas Privatdepot die erforderliche Deckung des Negativsaldos aus deinem Privatdepot selbst zur Verfügung gestellt hast. Was waren denn da jetzt deine Beweggründe für diesen Schritt? Also deinen großen Gewinn hast du ja damit nicht gemacht.
Ach, mir kommt es doch nicht auf den Gewinn an. Der Gewinn ist nicht das. Der Gewinn des Spiels ist für mich nicht, dass ich mehr Geld auf dem Konto habe.
Sondern eher der Spielspaß, oder?
Der Spielspaß, dass ich eine erfolgreiche Aktion gemacht habe, dass ich wie am Anfang vom Dings habe ich mal mit einem anderen Mitspieler zusammen Spielchen mit Übernahmen gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal meine erste Top AG übernehmen lassen. Mhm. Und im zweiten Schritt habe ich die Firma, die mich übernommen hat, kurzerhand privat übernommen. Mhm. Und habe im Prinzip alles Vermögen, was in der AG war, in mein Privatvermögen transferiert.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das hat mich nämlich sehr viel Geld gekostet damals. So ein gutes Viertel oder Drittel oder sowas war da weg.
Solche Aktionen sind für mich eher wichtig. Also es geht nicht darum, dass ich das gewonnen habe, sondern dass ich eine erfolgreiche Aktion gemacht habe, wo mich Leute verblüfft habe, wo mich Leute vom Kopf gestoßen habe, wo Leute sagen, so ein Arschloch. Das ist für mich top. Und das, was der Attila gemacht hat, war für mich eine Aktion, die hätte von mir sein können, wenn sie mir eingefallen wäre. Sie ist mir nicht eingefallen. Ich habe schon lange nach Möglichkeiten gesucht, wieder nachdem die Zertifikate leider nicht mehr ganz so leicht zu manipulieren sind wie am Anfang, wieder irgendwo was herzubekommen, womit man gezielt wieder irgendwo bescheißeln, so eine kleine Bescheißerei machen kann, ist mir nicht eingefallen, dass man dazu die Privat-KI, die private Übernahme so gut nutzen kann.
Okay. Ja gut, es gab jetzt auch wieder sehr viele Reaktionen, aber diesmal ausnahmsweise fast nur positive. Also es wurde sogar
bei mir, ja.
Ja, genau. Es wurde sogar fast schon von St. Wilbur gesprochen. Ist das zu viel der Ehre?
Gut, es hat absolut nichts damit zu tun, dass ich das Spiel retten wollte oder ähnliches. Ich meine, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite ist im Prinzip ja absehbar, dass das Privatdepot so gut wie keine Bedeutung mehr hat. Hm. Ja, so, ich habe in meinem Privatdepot so viel Bargeld, wenn ich alles verkauft hätte, oder wenn ich jetzt wirklich alles verkauft hätte, selbst wenn ich es unterm Wert verkaufe, ist so viel Geld drin, dass ich das nie in meine AG transferieren kann über Kapitalerhöhungen und ähnliches, weil ich habe etwa, vor der Aktion habe ich etwa 1 Milliarde drin gehabt und davon waren ungefähr 200 Millionen in Top-AG-Aktien. Also 800 Millionen in bar, wie soll ich die in die AG reinbringen mit der 33%-Regelung? Das geht gar nicht, ja? Mhm. Das heißt also, es war absehbar, dass bei mir das Geld einfach nur rumliegt.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite hätte ich es in dieser Aktion, egal ob jetzt oder später, also in dieser Verkaufsphase, wäre es dem Markt entzogen worden. Das heißt, es hätte den AGs irgendwo gefehlt, weil das Kapital ist das Salz in dem Spiel und es wäre entzogen worden. So, und das hat jetzt im Prinzip hat das gleich zwei Probleme gelöst. Ja, der Attila hat durch seine Aktion 500 Millionen Kapital aus dem Nichts geschaffen. Ja. Indem er praktisch die Systembank um 500 Millionen oder 450 Millionen beschissen hat. Ja. Und die Deckung durch mein Privatdepot hat das zwar jetzt bei der Systembank wieder ausgetragen, hat aber im Prinzip den Markt nicht belastet, weil das Geld ist jetzt einfach von meinem Konto gestrichen und es muss sich keiner mehr Gedanken machen, dass da 450 Millionen noch irgendwo zusätzlich jetzt im Prinzip auf den Markt kommen und das Kapital wieder entziehen, weil ich kann es ja nicht wieder reinpumpen in den Markt, weil ich ja nichts mehr kaufen kann.
Ja. Also findest du insgesamt jetzt den Schritt, das Privatdepot abzuschaffen, ist ein richtiger oder ist das eher hinderlich für deine Strategie?
Also ich bin schon lange dafür, dass wir es ganz abschaffen und auch die 33% nicht drin lassen. Das macht in der Form, wie es jetzt geplant ist oder wie es jetzt umgesetzt wird, eigentlich noch viel weniger sind als vorher.
Das ist halt so eine Kompromisslösung, weil damit es liegen knapp 3 Milliarden an Aktien in den Privatdepots. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man das alles auf einmal auf den Markt wirft. Das macht ein Problem. Und einfach vernichten oder so, das, ich glaube, da laufen uns die meisten Spieler weg.
Ja, das ist halt, und es gibt natürlich auch viele Spieler, die sagen, ich möchte nicht übernommen werden.
Ja.
Ich möchte, ja, und das
ist auch Radi ganz wichtig, dass immer ein Übernahmeschutz besteht. Das hat er schon mehrmals betont, dass er da immer, wenn es jemand will, dass er also nicht übernommen wird, dass er immer es in der eigenen Hand hat, den Übernahmeschutz zu gewährleisten.
Gut, nur wird es natürlich in der Zukunft für Spieler sehr viel schwieriger werden, da sie ja im Prinzip nicht mehr handeln können, außer mit ihrer eigenen Aktie, ist im Prinzip jede KE verboten, weil damit rutsche ich automatisch unter die 33 oder unter die 25%, wenn ich nicht ganz winzig kleine KEs mache. Ja. Und ich kann ja kaum Gewinne realisieren, um wieder mit dem, also für neue Spieler, also der nicht gerade so viel Geld rumliegen hat wie ich und wahrscheinlich du auch. Du hast mit Sicherheit deine 33%.
Nee, nicht ganz. Ich habe nur 26.
Nur 26?
Ja.
Und wahrscheinlich nicht viel anderes, ne?
Das stimmt, ja. Ich habe das mit dem Privatdepot, habe ich am Anfang ein bisschen gespielt. Ich war auch zweimal komplett privat auf null. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, eigentlich möchte ich nicht mit dem Privatdepot da weiter im Schatten da agieren, sondern lieber dann für die AG und für die Aktionäre spielen und so.
Also Privatdepot war für mich im Prinzip immer so es war ja eigentlich von Anfang an eine Notlösung. Hauptsächlich für den Übernahmeschutz vor allen Dingen auch, um, wenn man übernommen wird, sollte man im Prinzip nicht mit leeren Händen anfangen, sondern wenn man Erfolg hatte in der vorherigen Linie, im Prinzip ein bisschen besser dastehen als jemand, der ganz von vorn anfängt. Dafür war es da und es ist ein bisschen ausgeartet, ja. auch durch solche Aktionen, die ich gemacht habe damals.
Also das finde ich aber auch ein interessanter Punkt. Du stehst ja schon oft irgendwie da, ziemlich da im Fokus von der Kritik. Ihr habt ja im Newcomer-Index Aktionen gemacht, Übernahmen geplant, FP und AGSX manipuliert und da sehen das halt auch viele so als eine extreme Regelbeugung an. Und du hast mal auch gesagt, ich bin für jede Sauerei zu haben. Wie reagierst du denn so oder wie nimmst du es denn wahr, wenn du dann so im Spiel jetzt so total angefeindet wirst?
Ich rechne damit.
Ja, das ist schon mal gut.
Also ich bin dann weder überrascht oder sonst etwas. Ich rechne fest damit. Ich rechne, ich habe auch durchaus damals bei dieser Privatgeschichte damit gerechnet, dass mich dass der Druck der Community so groß wird, dass Radi sagt, du gehst. Ja, ich habe Radi auch von Anfang an gesagt, wenn ich Admin bin, spiele ich trotzdem und ich spiele so, wie ich spiele. Ja, mit aller Kritik. Und wenn du das nicht vertragen kannst, darfst du mich gerne als Admin entlassen. Und wenn du mich dann auch als Spieler nicht mehr magst, darfst du mich auch gerne entlassen.
Okay. Ja,
weil ne, es ist natürlich auch eine Frage, ob ich lieber einen halte und dafür Hunderte verprelle oder ob ich sage, das Spiel muss sowas abkönnen. Ja,
man muss aber auch dazu sagen, richtig gegen eine Regel verstoßen hast du ja nicht. Du hast immer so ein bisschen in dem Graubereich oder das, was nicht so genau definiert ist, agiert. Und du hast ja auch da gerade als Admin ja auch so ein super Argument, ich mache das ja nur aufopferungsvoll, um das Spiel zu verbessern. Da hast du ja doch eigentlich das beste Argument in der Hand, oder nicht?
Ja gut, es sind natürlich auch viele Spielregeln eingeführt worden.
Ja,
wegen dir auch. Ja gut, nachdem halt irgendein Missbrauch stattgefunden hat. Ja, der AGSX war früher so bescheuert berechnet, dass man ihn halt auch leicht manipulieren konnte. Dann wird das ja auch wohl gemacht.
Ja.
Und wenn man dann dem Radi sagt, du, pass mal auf, der ist zu leicht zu manipulieren, dann passiert gar nichts.
Ja, da muss man ihn manipulieren. Aber
da muss man ihn so manipulieren, dass es weh tut und dann kommt der Druck. Das ist ja ganz einfach.
Da hast du mir auch ziemlich viel Arbeit gemacht, mit dem, dass wir den FP3 sich so weit aufbessern konnten, dass dann die FP-Manipulation weitestgehend rausgerechnet wurden. Also die FP30-Berechnung, die war vorher vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Kernalgorithmus waren vielleicht irgendwie 5, 6 Zeilen oder sowas und jetzt sind es ein paar hundert geworden mit ganz vielen Testfällen, die gerade aus diesen ganzen Newcomer-FP-Spikes dann da abgeleitet wurden und so. Das war schon eine richtig schwere Sache, das dann besser zu machen. Aber ich glaube, jetzt ist es ganz gut geworden, oder was denkst du?
Also von dem FP5 und FP30 halte ich relativ wenig. Guck dir mal die. Hast du die FP-Werte mal angeguckt nach der Aktion vom oder nach der Geschichte mit dem Attila? Naja, die sind fast alle ins Negative gerutscht. Also sprich, alle FP30-Werte lagen unter den FP-Werten, weil der Spike im Prinzip zurückgerechnet wird. So nach dem Motto, das, was du heute gewonnen hast, wirst du morgen wieder verlieren. Und das ist natürlich
nicht mal unbedingt. Also sondern der FP30, der geht halt davon aus, dass man so einen Spike nicht unbedingt als nachhaltig ansehen kann, sondern dass der erst nachhaltig ist, wenn der auch wirklich ein paar Tage Bestand hat. Also es werden quasi aus diesen ganzen letzten 30 FP-Werten, die dazu der Berechnung hinzugezogen werden, werden immer nur die relevantesten, also die sich über eine gewisse Zeit auch als wahr herausgezeichnet haben. Deswegen dauert das bei dem Ding immer so 3-4 Tage, bis dann auch der FP30 reagiert, wenn er dann denkt, okay, das ist nicht nur eine Wilburspitze, das ist jetzt wirklich ein FP-Gewinn.
Ja gut, wenn man das weiß, kann man auch das wieder ausnutzen, aber...
Natürlich, das Ding reagiert natürlich ziemlich träge und du hast natürlich auch über so diese Highscore-Geschichten mit den Durchschnittswerten ja auch nochmal so eine zusätzliche Trägheit drin.
Die Trägheit ist inzwischen so gut, dass man gezielte Manipulationen am AGSX eigentlich nur durch eine Übernahme machen kann.
Richtig.
Du kannst eigentlich nur, indem du eine Firma, die relativ gut dasteht, rausnimmst oder gezielt reinholst, kannst du einen Tag am AGSX was drehen. Und das ist ein bisschen, der Aufwand ist ziemlich groß für einen ziemlich kleinen Erfolg.
Aber das ist doch eine gute Nachricht. Dann,
das ist
also fürs Spiel, nicht unbedingt für den Spieler, aber fürs Spiel.
Für die Manipulation, ja. Ich finde den AGSX allerdings als Spielelement. Du wirst sehen, wie wenig ich in letzter Zeit damit hantiert habe. Als Anlageform finde ich ihn absolut untauglich.
Ja, das ist halt Casino.
Das ist Casino und Casino ist keine Anlage, ja. Also das sehe ich so, ja. Und ich investiere nur, wenn ich relativ, also nach der Attila-Sache habe ich einmal wieder einen gekauft, als bei 1,7 einen Call gab, ja. Ansonsten lasse ich lieber die Finger davon. Ich verstehe nicht, wie jemand bei 1,001 oder so.
Ja, da steht das überhaupt nicht im Verhältnis zum Risiko.
Selbst wenn das Risiko praktisch null ist, es ist immer noch viel zu viel und deswegen mag ich sowas nicht. Also solche Spielelemente brauch ich nicht. Ich werde das natürlich nicht rausschmeißen oder dem Radi sagen, schmeiß es raus, taugt nix, ja. Aber es gibt natürlich Spieler, die fahren auf sowas ab. Ich finde es als Spielelement in einem Börsenspiel nicht unbedingt tauglich.
Wolfe ist da sehr erfolgreich damit. Der hat meistens immer so irgendwie so 1,2 Millionen oder 500.000 so in den letzten 7 Tagen immer da nur aus den Certis gezaubert.
Ja gut, da muss er natürlich inzwischen auch eine Menge Geld reinbuttern. Und du musst bei den Certis, das kommt dem Wolf natürlich ein bisschen entgegen und mir läuft es ein bisschen zuwider. Du musst natürlich möglichst kurz nach Mitternacht da sein, weil da sind die Quoten noch gut.
Dafür kannst du aber früh morgens die besten Preise abgreifen bei den Aktien. Hat auch was für sich.
Ja, aber so richtig, also die Zeiten, wo es morgens so Schnäppchen gab, die sind ja auch schon lange vorbei. Durch die automatischen Regeln und so, die ja doch einige Spieler beherrschen, sind natürlich im letzten halben Jahr die richtigen Schnäppchen fast ausgegangen. Kommt wirklich nur noch selten ein Schnäppchen durch eine plötzliche Liquidation, ja, wo dann die Aktien anfangen zu fallen und zu fallen und die Leute noch nicht wissen, dass sowas passiert. Also, dass sowas im Prinzip ansteht und einfach keine Kaufaufträge dafür drin sind. Hm. Dann komme ich mal in eine größere Position billiger Aktien. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich für 50.000 Aktien von irgendeiner Firma 5% unterm FP bekomme.
Das ist vom Volumen einfach ein uninteressant.
Dann mache ich keinen Jubelsprung. Das lohnt einfach nicht so richtig.
Okay, jetzt nochmal zu deinen Plänen, also wie du jetzt auf diese Sache mit dem Privatdepot reagieren wirst. Hast du denn vor, Geld und Aktien aus dem Privatdepot in die Top AG zu schaffen oder lässt du dir einfach das überschüssige Geld jetzt in dem Privatdepot liegen?
Also ich versuche, so viel wie möglich in die Top AG reinzubekommen. Das geht aber nur, indem ich KEs mache. Mhm. Ja, und das Problem ist, ich bin schon mit gut 33% beteiligt. Das heißt, ich kann nur dann in die Top AG was investieren, wenn andere das auch tun.
Okay.
Ja, das ist halt mein Problem.
Also eine Art Dilemma.
Das ist eine Art Dilemma.
Ja.
Ja, denn das Geld, was ich da stecken kann, müssen andere müssen mindestens doppelt so viel reinstecken. Hm. Und nicht, dass ich das nicht glaube, dass das passieren wird. Das Problem ist natürlich, es passiert in einem sinkenden Markt. Denn wir werden, also das ist meine Meinung, was durch diese ganze Aktion passieren wird. Trotz den 500 Millionen, die jetzt weniger Druck da sind, ist immer noch genug Druck da. Das heißt, es wird eine ziemliche Liquidationswelle kommen. Die Preise werden fallen. Mhm. Zumindest von einigen Beteiligungen, nicht durchweg, also aber gerade die Großen werden ein bisschen bluten müssen. Und ja. das wird natürlich wieder zu schöneren Einstiegspreisen führen, nur wird einfach die Liquidität nicht da sein, um das zu tun. Und in der Situation dann eine KE machen zu müssen, ist natürlich auch nicht gerade unbedingt die erfolgreichste Ding. Deswegen werde ich das Stückchen für Stückchen in der nächsten Zeit, wird man bei mir öfters mal eine kleinere, also jetzt nicht mehr diese riesige KE, die war ja eh nur, das war ja noch vor der Ankündigung, sonst hätte ich das nicht so gemacht. Hm. Die war eher anders gedacht. Ich wollte eigentlich meinen Privatanteil an Top AG verringern, indem ich mich selber unterbiete.
Okay. Was kann man denn von der Top AG in der Zukunft erwarten? Gibt es gewisse Ziele, die du erreichen willst oder beziehungsweise welche Kernstrategie soll dafür angewandt werden?
Also das Problem, was ich momentan habe, ist ein bisschen beruflich. Ich bin beruflich ein bisschen eingespannt. Vor der Attila-Aktion war ich ungefähr 10 Minuten am Tag im AG-Spiel, viel mehr nicht. Ja.
Okay.
Und jetzt über die Feiertage werde ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit haben, aber so richtig, dass ich wieder so viel spiele wie vor 2 Jahren oder ähnliches, als ich das als das AG-Spiel oder vor 3 Jahren, als das AG-Spiel in der Entstehungsphase ist, das schaffe ich einfach momentan zeitlich nicht. Das heißt, bei mir wird das eher ein Mitlaufen sein. Ich werde versuchen, andere Regeln zu finden, mit denen man wieder etwas machen kann. Eventuell auch meinen Index im Prinzip wieder neu strukturieren, weil der ist absolut eingeschlafen, da passiert gar nichts. Ja.
Also, das ist wahrscheinlich nicht der einzige im Spiel.
Nein, das ist richtig, aber da werden wir vielleicht, also vielleicht finden wir ja auch mal eine Lösung, dass es interessanter macht, das miteinander, als das, was wir jetzt momentan haben. Mhm. Weil im Prinzip gibt es ja nicht wirklich einen Vorteil dadurch, dass man zusammenspielt.
Ja, noch nicht, stimmt. Wie ist das denn mit dem, also Newcomer-Index, der war ja bekannt für seine spektakulären Kapitalerhöhungen, die dann teilweise auch so reihum gingen. Ist da wieder was geplant in die Richtung, jetzt gerade wegen des Wegfalls des Privatdepots, oder ist das obsolet geworden?
Also es ist grundsätzlich so, ich führe solche Sachen immer auf freiwilliger Basis. Das heißt, es ist nicht so, wer da nicht mitzieht, fliegt raus. Und die Leute, die mitgezogen haben, wurden immer und immer weniger. Die Leute haben da keine Lust drauf gehabt. Und deswegen ist es für mich kein Thema mehr.
Okay.
Ne, also wenn die jetzt auf mich zukämen, würden sagen, also dieses Reihum ging eigentlich darum, dass ich wollte, dass wir alle 10 in den AGSX kommen, in die Top 10. Das wäre, eigentlich war das Ziel gewesen. Das wäre ganz
lustig gewesen. Okay, gut zu wissen.
Also nicht in die Bestwachsenden, sondern in die Größten.
Ja, das ist schon klar.
Indem wir uns einfach alle so dick aufgebläht hätten. Da haben die einen dann einfach nicht mitgezogen und deswegen ist das dann irgendwann eingeschlafen.
Gibt es da jetzt so bei diesen ganzen Diskussionen im Forum mit diesen neuen Features und so, gibt es da irgendetwas, was du dir wünschen würdest, so als quasi als Weihnachtsgeschenk, was können wir dir Gutes tun?
Da muss ich ganz ehrlich sagen.
Rundum glücklich.
Nein, ich bin in der letzten Zeit so gut wie überhaupt nicht im Forum gewesen. Das ist, darf man als Admin zwar nicht sagen, aber
das ist leider so. Ja gut, bei nur 10 Minuten am Tag ist es natürlich auch schwierig.
Also ich bin in den aktuellen Diskussionen ziemlich draußen gewesen. Ich habe da wirklich das Spiel mehr oder weniger ein bisschen.
Okay, und jetzt unabhängig von den Diskussionen, gibt es irgendwas? Gibt es irgendwie eine Anlageklasse oder irgendetwas, was sich noch reizen würde?
Also ehrlich gesagt, ich finde, die Aktien alleine sind der Reiz des Spiels.
Okay.
Also alles andere ist abhängig. Dann
würden wir lieber die Aktien besser machen, also den Handel mit den Aktien.
Ja, gut. Wobei das Dilemma ist ja immer, ein ordentlicher Handel, also ein ordentliches Handeln im Sinne von Börse, würde eigentlich eher das Gegenteil von dem voraus erforderlich machen, was passiert. Nämlich dieser schnelle Handel, den wir jetzt haben, der ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt ja keine ordentliche Preisfindung mehr, wenn ich einen Soforthandel habe.
Ja, es macht halt mehr Spaß.
Ja, es macht, das ist wie gesagt das Dilemma. Vom Spiel her ist es natürlich, wäre es natürlich Blödsinn, wenn du sagst, wir müssen Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Ja, da so wenig passiert, gibt es nur einmal am Tag einen Kurs, ja?
Ja.
Wäre es fürs Spiel total langweilig, aber für den Sinn des, was dahinter steckt, nämlich, dass man versucht, Angebot und Nachfrage, Leute, die meinen, es ist zu teuer und Leute, die meinen, es wäre zu günstig, ja, zusammenzubringen und zu sagen, wir finden einen Preis. Das ist eigentlich der Kern des Spiels, ja, oder das sollte eigentlich der Kern des Spiels sein und der kommt ein bisschen zu kurz.
Ja, man muss halt auch immer schauen, dass man zugunsten von dem Spielspaß ein paar Abstriche im Vergleich natürlich mit der Realität macht.
Das natürlich, ist, klar.
Aber da haben wir auch noch Verbesserungspotenzial, denke ich.
Ja gut, ich hoffe halt immer noch, dass es irgendwann eine Entwicklung in Richtung mehr Spieler gibt und dann ist ja die Chance, dass es mehr Leute gibt, die aktiv handeln und im Prinzip aktiv die Preise bilden, natürlich dann wieder größer.
Naja, ja, wir haben auch schon Zeiten erlebt, da hatten wir keine 30 Spieler mehr.
Ich weiß, da hat es doch trotzdem funktioniert. Ja,
aber sehr schlecht. Ja. Naja, gut. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden willst? Irgendwas, was du der Hörerschaft mitteilen willst? Weil eigentlich sind wir so fertig mit dem Interview.
Gut, dann wünsche ich mal allen noch ein schönes Weihnachtsfest. Ganz ab vom Spiel. Ganz ab. Das wünsche ich.
Damit du die besseren Schnäppchen
abgreifen kannst. Nur deswegen. Feiert mal schön, geht mal an den Christkind. Ja. Ich kaufe euch alles weg.
Ja, dann, wir bedanken uns, dass du uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Und darfst gerne wiederkommen.
Darf gerne wiederkommen, naja.
Und wünschen dir natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest.
Genau, und einen guten Rutsch und viele Gewinne.
Und viele Gewinne, genau. Okay.
Tschüss.
War ganz
tschüss.
Tschüss.
Das waren zwei außergewöhnlich interessante, aber auch sehr ausführliche Interviews. Ich mache es auch nicht unnötig länger. Tschüss.
Ja, also fürs unnötig länger machen hast du ja mich. Also ich wollte schon mal die ganze Zeit erzählen, wie das eigentlich so war, wie ich ins AG-Spiel gekommen bin. Das begab sich im Jahre 2010. Da war ich noch ein kleiner AG-Vorsitzender und
Ja, und zum Schluss nochmal eine kleine Börsenweisheit von J.R. Ewing. Speed Trading hat nichts mit Drogenhandel zu tun. Schönen Abend noch.
Marked Inside. From inside the market. Visit www.markedinside.de for more information.